Je gestresster Menschen sind, und das trifft auf mich natürlich auch zu, desto weniger darf man auf sein Körpergefühl hören.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer super spannenden neuen Episode im Gesundsein-Podcast. Heute mit Lea Feder. Lea, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen auf unser gemeinsames Thema heute, weil ich finde, manchmal ist das so ein bisschen verpönt, über Gesundheit im Kontext von Performance zu sprechen. Dabei ist es ja in jeder Hinsicht und für jeden Beteiligten von großem, großem Vorteil. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und du bist diejenige, die das perfekt durchleuchten und erklären kann, weil du zum einen eine ganz persönliche Geschichte mit Leistung und Gesundheit zu erzählen hast, aber weil du eben auch in diesem Kontext ein Unternehmen gegründet hast und anderen Leuten heute dabei hilfst. Magst du vielleicht einmal ganz kurz so deine persönliche Geschichte in diesem Kontext erzählen?
Welche meiner persönlichen Geschichten?
Die früh angefangen hat.
Also ich fange einfach vom Anfang an. Ich bin Lea, ich bin jetzt 34. Ich habe in der Zwischenzeit ein Unternehmen aufgebaut, das heißt Jetzt Performance. Das gibt's mehr oder weniger in der Form seit 2017. Wir coachen Menschen im beruflichen Alltag, die mehr Leistungsfähigkeit auf eine nachhaltige Art und Weise generieren wollen. Entweder für sich selbst als Unternehmer oder Selbstständige oder für ganze Teams. Mhm. Und hingekommen bin ich da, indem ich als Leistungssportlerin vor sehr vielen Jahren, wahrscheinlich meinst du das,
genau.
meine eigenen Leistungsgrenzen sozusagen sehr hart ausgetestet habe. Dann hatte ich mich verletzt und bin zum Radsport gekommen. Bin dann da ein paar Jahre lang international Radrennen gefahren und hatte das Problem, dass ich immer noch mein Studium irgendwie mit unter einen Hut bringen wollte. Mhm. Also ich habe Bioinformatik und Medizin studiert. Mhm. Und ich Trainingspläne verfolgt habe, die eigentlich für Männer gemacht waren. Und ich dann als Frau Hormonstörungen bekommen habe. Und dann war das so der Startschuss, mich so richtig tief in das Thema, wie bleibe ich eigentlich gesund und leistungsfähig, reinzugraben.
Genau.
Und da wurde relativ viel draus. Also erst so eine Ausdauersportmarke, damals Way to Win, mhm. in der wir Menschen aber unterstützt haben, gesund zu trainieren. Und das haben wir dann weiterentwickelt, vor allem nach Covid, als es dann auch keine Wettkämpfe mehr gab, in Richtung B2B, also für Unternehmen.
Ja. Und das ist super spannend, finde ich, weil wir leben halt nun mal in einer Leistungsgesellschaft und viele Menschen haben ja auch Spaß an Leistung, ne? Also wir reden ja immer darüber, dass Arbeit uns auch erfüllen soll und nicht nur ausbeuten soll. Und ich finde, das muss ganz klar werden, ne? Dass wir hier nicht drüber sprechen, wie kann jetzt ein Mensch irgendwie noch besser performen für jetzt irgendwie Profit von irgendwem. Sondern es geht einfach um einen Lebensstil, ne? um einen gesunden Lifestyle, mit dem man dann eben auch zu seiner persönlichen Höchstleistung kommt. Und das kann ja auch sehr erfüllend sein. Also ich glaube, zumindest ist es für mich so. Und es scheint, dass es für dich damals auch so war. Wie hat das denn für dich damals funktioniert, dass du zur Höchstleistung kommst, aber eben auf eine gesunde Art und Weise? Was waren das alles so für Bausteine, die du für dich entdeckt hast?
Also ich glaube, dadurch, dass ich schon immer Sport mache, waren so Themen wie Schlafoptimierung, wie Ernährung sehr präsent. Also ich habe mich sehr viel mit den Themen beschäftigt. Aber man kann das auch falsch optimieren. Mhm. Also ein ganz, ganz entscheidender Hebel für mich war jetzt zum Beispiel das Timing. Also dass es nicht nur darum geht, was esse ich und wie viel schlafe ich, sondern wann esse ich und wann schlafe ich. Mhm. Also und wie stimmt das zusammen mit meinem Training und meiner Alltagsbelastung. Mhm. Also das war der Faktor, den ich massiv unterschätzt hatte. Ich hatte nie eine Essstörung oder Magersucht oder irgendwas, sondern ich habe einfach meine Ernährung im Verhältnis zum Training damals falsch getimt.
Mhm. Verstehe.
Und das war eigentlich der ganze Schlüssel.
Mhm. Ach, das ist interessant. Das heißt, du hast sozusagen all diese Elemente perfekt aufeinander abgestimmt, ja, dass du auf deine Chronobiologie geachtet hast.
Genau. Und das ist im Endeffekt auch nichts anderes als das, was wir jetzt mit Menschen machen. Mhm. Also klar, es ist gut, wenn man nicht abends Alkohol trinkt und seinen Schlaf ruiniert, aber mal von den großen Dingen abgesehen, sind es oft die Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Also trinke ich genug? Trinke ich mein Wasser morgens nach dem Aufstehen oder trinke ich alles abends vorm Schlafengehen, sodass ich nachts wieder raus muss? Mhm. So als Beispiel. Ja. Oder wann frühstücke ich? Mache ich das direkt in der Früh oder mache ich das vielleicht erst 4 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, wenn ich zum 5 AM Club gehöre und dann erst um 9 Uhr frühstücke im Büro. Mhm. Und das sind die absolut entscheidenden Unterschiede.
Mhm. Interessant. Und was mich mal interessieren würde, ist, Hattest du damals trotz dieser, ich sag mal, sehr durchgeplanten Tage mit Training, Ernährung, Schlaf etc., was war so die Balance zwischen dem, ich weiß eigentlich, was mir gut tut, und zwischen dem, das würde ich jetzt so automatisch intuitiv nicht machen, aber das sollte ich machen? Weißt du, was ich meine? Also, was brauchte es da sozusagen an wirklich Struktur, an die du dich auf natürliche Weise wie nicht gehalten hättest? Weil man spricht ja immer davon, ne? Körperbewusstsein, ne? Reinfühlen, was brauche ich? Geht das überhaupt bei so einem Leistungssport oder in so einem Leistungskontext, ist die Frage.
Also ich würde gerne differenzieren, den Leistungssport und den Leistungskontext im beruflichen Alltag, ja, weil ich glaube, ein Sportler hat ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie fit er ist und ob er regenerieren sollte, wie sich die Beine anfühlen. Damals hatte ich das auch sehr, sehr gut, ja, und ich wusste, irgendwas stimmt nicht.
Okay.
Und ich habe es versucht rauszufinden, und die Lösung war dann im Endeffekt, die Kohlenhydrate besser zu timen im Training. Und wenn ich aber jetzt in den beruflichen Alltag schaue, sehe ich eine Sache, die sehr relevant ist, nämlich je gestresster Menschen sind, und das trifft auf mich natürlich auch zu, desto weniger darf man auf sein Körpergefühl hören. Das linkt einen. Weil Stresshormone sind ja dafür da, dass wir uns gut fühlen, wenn es uns nicht gut geht.
Verstehe.
Die machen ja, dass wir im Zweifel vorm Säbelzahntiger weglaufen können, auch wenn wir gerade eigentlich zur Toilette müssen oder Hunger haben,
ja,
dann blenden wir das einfach aus.
Das ist eine total spannende Erkenntnis. Das heißt, wenn wir gestresst sind, dann ist es uns eigentlich gar nicht mehr möglich, also den Zugang zu unserer gesunden Intuition, was wir gerade brauchen, zu finden. Das heißt, alles, was der Körper uns dann sagt, nämlich nimm dir den Schokoriegel, binge-watche irgendeine Serie, um dich zu betäuben oder so.
Frühstücke nicht,
ne? Das sind alles, ja, so Sachen, die sind dann Quatsch, und auf die dürfen wir uns eigentlich gar nicht verlassen. Da brauchen wir dann etwas von außen, was uns sagt, anders.
Ja, genau. Also das ist was ganz Spannendes, was ich so beobachte, dass eigentlich dieses Hamsterrad, in dem ganz viele Unternehmer sind, immer relativ ähnlich ist.
Ja.
Also die kommen immer weiter in diesen chronischen Stress rein, und das hat eigentlich immer die ähnlichen Auswirkungen, wie dass man eben morgens nicht frühstückt, dass man am Vormittag dann schon einigermaßen fit ist und seine Sachen erledigt bekommt. Weiß genau, wenn man jetzt viel Mittag isst, dann kommt das Mittagstief. Das heißt, viele essen dann nicht zu Mittag oder nur eine Kleinigkeit. Mhm. Am Nachmittag kommt dann aber das Nachmittagstief unwiederbringlich. Da kommt man dann auch mit Kaffee nicht weiter.
Oder in schlechten Schlaf.
Ja, das auch, wobei der Kaffee auch da begrenzt hilft. Das ist so eine wirkliche Müdigkeit, weil die Nebennierenrinden eine kurze Pause machen und wir nicht mehr genug Cortisol haben. Auf jeden Fall kommen die dann um 5 Uhr wieder in Gang. Und um 5 Uhr geht es richtig ab. Allerdings sind die den ganzen Abend hochaktiv und wollen noch für die Arbeit was machen und sind so in so einem Stressmodus, wo sie zwar funktionieren, aber sich lustigerweise nicht für Sport aufraffen können. Also arbeiten geht schon, aber private Interessen gehen nicht. Weil die Speicher in der Muskulatur leer sind von den Kohlenhydraten, weil Stresshormone verhindern, dass sie wieder aufgefüllt werden.
Ja, ja.
Dann gehen sie viel zu spät ins Bett, essen abends 2 oder 3 Mal zu Abend, weil sie haben ja nicht gefrühstückt, und irgendwann kommt dann der Hunger. Und dann schlafen sie zwar ein, aber schlafen nicht durch und wachen um 4 Uhr morgens wieder auf. Und dann geht's weiter. Die Hälfte steht dann entweder direkt auf um 5 und ist dann der 5 AM Club, weil sie so wenig Schlaf brauchen. Und die andere Hälfte dreht sich nochmal frustriert um und schläft nochmal eine Stunde, um dann um 6 Uhr völlig müde aufzuwachen,
ja,
oder vom Wecker geweckt zu werden.
Ja, ach, das ist total interessant. Und wer sich hier wiedererkennt, schnell mal bei Lea melden. weil du hast eben genau dafür ein Unternehmen gegründet, genau dieses ungesunde, diesen ungesunden Tagesablauf, dieses ungesunde Verhalten im Alltag umzukehren, hin zu einem Performance-Blueprint, sage ich jetzt mal, ja, der sich eben in vielerlei Hinsicht gut anfühlt. Ne? Du wirst gesünder, du findest darüber dann hoffentlich auch wieder besseren Zugang zu deinem intuitiven Körpergefühl, du bist trotzdem in der Lage, Leistung zu erbringen, aber du gönnst dir wahrscheinlich auch die menschlich notwendigen Pausen, oder? Wie sieht so ein optimaler Tagesablauf aus?
Ja, genau so, wie du es eigentlich beschrieben hast. Also es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern ich sage den Leuten immer, es geht um mehr Qualität in der Arbeitszeit. Um vielleicht auch weniger Arbeitszeit, in der man das Gleiche oder sogar mehr schafft. Und wieder mehr Zeit für eben kleine Pausen, mehr Zeit für die Sachen, die einem eigentlich wichtig sind nach der Arbeit. Vielleicht die Familie, vielleicht der eigene Körper, der Sport, wie auch immer. Also es kann ja dann jeder selber entscheiden, was er mit der Zeit macht, die einem dann mehr zur Verfügung steht.
Ja.
und worum es uns immer geht, ist genau wie du sagst, die Null wieder zu eichen, also fürs Körpergefühl in Bezug auf verschiedene Körperbedürfnisse.
Mhm.
Also wir messen erstmal, was ist eigentlich wirklich Sache und gleichen mal Körpergefühl und Messdaten ab. Da ist dann immer schon das große Erwachen, weil die Menschen immer denken, ja, ich bin ja super fit, ich bin auch gar nicht so gestresst, weil eigentlich habe ich ja alles im Griff.
Mhm.
Das wollen die sich auch oft nicht eingestehen, weil es ja sehr, sehr disziplinierte Menschen sind, mhm. die auch dahin gekommen sind, ja. weil sie alles immer im Griff haben.
Ja.
Und dann sehen sie mal, okay, da ist irgendwie eine Diskrepanz. Und was wir immer machen wollen, ist erstmal den Körper wieder in so einen Modus zu bringen, wo der Schlaf funktioniert. Das ist mal Schritt Nummer eins, weil ohne Schlaf funktioniert der Rest auch nicht.
Ja.
Dann sind wir immer irgendwie durch Stresshormone gesteuert, die dann wiederum unser eigenes Körpergefühl überlagern, sodass wir eigentlich gar nicht merken, was uns gut tut.
Ja.
Also da ist immer der erste Step, dass wir schauen, wo entstehen die Schlafprobleme, wie können wir den Körper tagsüber entlasten.
Ja.
Und bei den meisten ist es erstmal anzufangen, die Stresshormone in der Früh zu reduzieren, indem sie wieder anfangen zu frühstücken, indem sie sich beim Training versorgen, falls sie trainieren.
Mhm.
Indem sie ihre Pausen einplanen, sodass die Blutzuckerschwankungen nicht zu hoch sind.
Ja.
Beispielsweise zwischen Meetings mal kurz die Treppen zu gehen oder kleine Mikropausen zu machen,
ja.
und zu atmen.
Ja.
Es ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, wo der Stress entsteht.
Ja.
Der eine hat emotional aufreibende Meetings, der andere sitzt einfach nur den ganzen Tag und hat dadurch Stress.
Ja.
Aber im Grunde muss man schauen, dass wir tagsüber den Stress reduzieren, weil dann der Nachtschlaf eben deutlich besser wird.
Ja.
Und das ist immer Ziel Nummer eins.
Interessant, ja. Den Nachtschlaf zu priorisieren ist, glaube ich, schon mal ein super gutes Takeaway, weil viele, finde ich, versuchen, genau an anderen Stellen anzufangen, nämlich bei der Ernährung, nämlich beim Training, ja. Dann möglichst noch irgendwie, ja, wie du gesagt hast, 5 a.m. Club, dann möglichst noch irgendwie intermittierendes Fasten ewig lange. Und genau das ist eigentlich der erste große Hijacker, ne?
Ja. Also intermittierendes Fasten ist absolutes Öl im Feuer oder auch ketogene Diät.
Mhm.
Super hoch im Kurs,
genau.
Weil dann fühlt man sich ja noch besser.
Mhm.
Ja, der Witz ist ja, das funktioniert für ein paar Wochen, weil man so viele Stresshormone ausschüttet, dass man sich direkt fit fühlt.
Mhm.
Also wenn man mal so off track ist, dass man so viele Stresshormone ausschüttet, die auch kontinuierlich ausgeschüttet werden.
Ja.
Wir reden nicht von zirkadianem Rhythmus, kurz morgen der Impulsgeber von Stresshormonen, damit wir aufwachen, das ist ja gut.
Ja.
Oder mal positive Freude, weil wir uns auf einen Vortrag freuen oder so und kurz fokussiert sind.
Ja.
Das meine ich nicht. Sondern dieses dauerhaft im Stress sein, morgens eigentlich völlig übermüdet, aufgekratzt in den Tag zu starten und sich dann durch Stresshormone irgendwie durch den Tag zu schieben, das meine ich.
Mhm.
Und das wird natürlich nochmal befeuert. Dann melkt man sozusagen noch den letzten Rest an Energie aus sich raus, der irgendwie noch da ist.
Mhm.
Wenn man den Körper eben stresst mit Fasten oder mit ketogener Diät.
Und das heißt, dass es eben diese kurzfristige Strategie unseres Körpers, uns eigentlich zu dienen, richtig? Und langfristig macht uns das aber eben eher ungesund, vielleicht sogar krank. Und deine erste Zielgruppe für dein Unternehmen, das hattest du mir erzählt, sind CEOs, Unternehmer, ja, die eigentlich langfristig da sind, um Leistung zu erbringen. Und irgendwann merken sie dann halt, shit, die letzten 10, 20 Jahre ging es irgendwie, aber mittlerweile merke ich, es hakt, ja, und ich kann mich nicht mehr konzentrieren und ich bin irgendwie erledigt und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und das war so deine Zielgruppe, weil es am Ende den Leuten auch gar nicht so sehr nur um diese Gesundheit ging, sondern eben um diesen Leistungseinbruch. Ja? Das heißt, die hatten dieses Problem. Und das ist eigentlich so dein erster Markt gewesen. Mittlerweile, sagst du aber auch, weitet ihr das ja im Unternehmen aus, weil die Unternehmerinnen und CEOs gemerkt haben, das funktioniert bei mir, das müsste doch auch bei meinem Team funktionieren. Und jetzt macht ihr die Programme größer. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie genau solche Programme von euch in einem Unternehmen ablaufen, weil ich glaube, dass immer noch nicht richtig verstanden wird, wie wichtig tatsächlich die Gesundheit von Mitarbeitern ist für die Arbeit, für ein Unternehmen und was für einen Unterschied das auch machen kann. Genau, vielleicht fangen wir einfach mal bei dem an, wie eure Programme aufgebaut sind, weil später würde ich nämlich gerne auch noch darauf zurückkommen, was dann dabei rauskommt, nämlich auch Daten, die genau das zeigen. Das schon mal so als Vorab-Info, genau.
Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt arbeiten wir sehr ähnlich zu dem, wie wir auch mit Leistungssportlern gearbeitet haben. Also wir schauen uns erstmal an, was sagen die Messdaten? Also wir tracken den Schlaf, wir tracken die Bewegung, wir tracken das Stresslevel, wir messen die Blutwerte, Wir messen kontinuierlich den Blutzuckerspiegel. Wir schauen aber auch auf Gesundheitsdaten, wie zum Beispiel auf den Blutdruck. Mhm. Wir schauen uns an, was gibt es für Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Lebensstil. Mhm. Und dann schauen wir uns an, was macht denn jetzt diesen Alltag aus? Mhm. Also wo sind so die Stolpersteine dieser Person? Und welche Ziele sollten wir gemeinsam erreichen? Mhm. Die setzen wir zusammen fest in einem ersten Gespräch. Das ist auch immer individuell. Also auch wenn es Teamprogramme sind und man denken könnte, es wird so eine Gruppenveranstaltung. Da machen wir tatsächlich mit jedem ein 1:1 Gespräch in der Analyse. Was ist jetzt eigentlich für diese Person wirklich wichtig und woran sollten wir gemeinsam arbeiten?
Das heißt qualitatives Interview für den Start. Und ihr erhebt Daten.
Genau.
Ihr erhebt Blutdaten, ihr erhebt Wearable-Daten. Ihr erhebt den Blutdruck, Macht ihr auch sowas wie Blutzuckermessung bei gewissen Personen?
Genau. Ja. Bei allen. Also kontinuierliche Blutzuckermessung ist indiskutabel immer dabei, weil das macht den Stress sichtbar.
Ja, stehe.
Noch viel deutlicher als jetzt über so einen Aura-Ring.
Ja.
Es ist ein bisschen schwer zu interpretieren, das muss ich auch zugeben. Das würde ich jetzt auch keinem so in Eigenregie empfehlen.
Deswegen bist du ja Bioinformatikerin.
Ja, ich bin absoluter Datenfreund.
Ja, genau.
Ja, und wir haben auch einfach schon 2000 Klienten begleitet und sehr, sehr viele Daten gesehen und halt auch immer den Lebensstil dazu gesehen, weil wir immer mindestens 6 Monate mit Menschen zusammenarbeiten.
Ja.
Und deswegen können wir die Daten inzwischen sehr, sehr gut einschätzen.
Mhm.
Aber zurück zum Programm. Also wir machen im Endeffekt ein Jahr in Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern, mit größeren Teams, weil wir auch wollen, dass die alle Steps zusammengehen. Und wir wollen, dass nicht jetzt ein paar schnell Umsetzer die anderen abhängen, sondern wir wollen, dass die alle ungefähr immer im selben Takt sind von dem Input her.
Mhm.
Und dann nach diesem Assessment, wo wir erstmal schauen, wie ist der Lebensstil, wie sind die Daten, gehen wir eben tief in die Umsetzung rein.
Mhm.
Und unser Ziel ist immer, dass Menschen jetzt nicht mehr Pausen machen sollen oder mehr Urlaub, sondern dass sie in ihrem Alltag, so wie er ist, über die kleinen Veränderungen wirklich leistungsfähiger und vor allem langfristig gesünder werden.
Mhm.
Und das Ganze in unter 30 Minuten pro Woche. Also es geht wirklich sehr persönlich. Dadurch, dass wir die Wearable-Daten haben, machen wir den Mitarbeitenden Analysen und schicken ihnen Videoanleitungen, was wir jetzt gemessen haben und was das für sie konkret heißt.
Mhm.
Und dann bekommen sie eine Erklärung, was jetzt in der nächsten Woche an Änderungen ist. Wir machen mal kleine Pakete.
Ja.
Damit immer nur 1 bis maximal 2 Änderungen zu machen.
Damit das machbar bleibt.
Zu jeder Zeit.
Mhm.
Genau. Also die Zeitersparnis ist die Umsetzbarkeit in wenig Zeit ist für uns immer an erster Stelle.
Ja.
Weil sonst macht es keiner.
Genau.
Und dann schauen wir quasi, wo sind Herausforderungen bei der Umsetzung.
Ja.
Also wir sind im Einzelchat mit jeder Person. Das ist ein sehr individuelles Programm. Und wenn eine Person eine Herausforderung hat bei der Umsetzung, schauen wir, wie können wir sie unterstützen, sodass sie in die Umsetzung kommt.
Mhm.
Und dadurch haben wir 95% Rate an Menschen, die das bis zum Ende durchziehen.
Super.
Was absolut crazy ist, weil wenn man sich überlegt, andere Firmenprogramme mit so Online-Kursen und so, die haben 20%.
Ja.
Ja, da machen dann die bis zum Ende mit, die vorher wahrscheinlich auch schon fit waren.
Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
Dadurch, dass wir sehr persönlich arbeiten mit den Leuten, dass sie sich wirklich persönlich gewertschätzt fühlen vom Arbeitgeber.
Mhm.
Das ist auch so ein bisschen Commitment dem Arbeitgeber gegenüber.
Mhm.
Aber es ist vor allem auch dieses... Dadurch, dass wir ihnen Messergebnisse zeigen, dass sie zwischendrin auch Erfolge haben, die messbar sind. Es geht nicht um ein Gefühl, ob ich mich jetzt ein bisschen besser fühle oder ob ich jetzt irgendwie ein paar Kilo abgenommen habe.
Mhm.
Es geht viel, viel tiefer rein. Sie sehen, dass ihre Schlafqualität besser wird.
Mhm.
Und das korrelieren sie dann damit, dass sie eine längere Zündschnur kriegen, dass sie emotional stabiler sind, dass sie anfangen, wieder Lust auf Sport zu bekommen. Und wir machen ihnen diese Zusammenhänge klar.
Mhm.
Also sie bekommen die Eigenregie wieder in die Hand.
Mhm.
Und das macht super, super viel Spaß.
Mhm.
Ich meine, die meisten steigen ja aus einem Programm aus, weil sie nicht wissen, ob es funktioniert, weil sie die Erfolge nicht klar genug sehen. Und bei sowas wie Lebensstilveränderung, wenn man das jetzt einfach nur so erzählt bekommt, ja, ernähr dich mal gesünder, dies und das, und es passt zum Beispiel nicht zum Schlafverhalten, es passt nicht zur hormonellen Situation, es passt nicht zum Geschlecht, es passt nicht in die Lebensabläufe mit Aufstehen, Kinder fertig machen und so weiter. Dann funktioniert es ja auch nicht. Dann ist es immer viel Disziplin, man muss sich aufraffen, man weiß nicht, wann dann der Erfolg kommt, abgenommen hat man noch nicht. Ja, und dann wird es schwer in der Umsetzung. Und das umgehen wir.
Super cool. Und die Lösung ist eben maximale Personalisierung und eben diese Datengetriebenheit, die natürlich dann auch erlaubt, das zu koppeln, ne? Diese Objektivität vielleicht auch mit der subjektiven Wahrnehmung, ne? Ja. Was sind denn so, würde mich mal interessieren, ab welchem Zeitpunkt merkt man denn in eurem Programm so die ersten Erfolge?
Ja, der Witz ist, dass man die ersten Erfolge messbar nach 2 Wochen sehen kann, wenn man weiß, wo man hinschaut.
Mhm.
Also gerade Blutzuckermanagement geht ja super schnell. Mhm. Da kannst du direkt nach 2-3 Tagen deine ersten Erfolge sehen.
Ja.
Und wenn du siehst, was sich tut und wenn du auch weißt, worauf du achten sollst, stellst du auf einmal fest, oh ja, ich kann das auch merken. Ich hätte nur niemals gedacht, dass das in Verbindung steht.
Ja.
Also das sind immer so lauter so Lampen, die den Leuten angehen und dann sagen die, ah krass, das hätte ich nie gedacht.
Ja.
So.
Ja.
Voll spannend. Und dann sind die hyped. Also,
das ist ja auch eine intensive Lernerfahrung, ne? Und so diese Selbsterkenntnis, dieses Verstehen.
Ja.
Gerade weil das so, ich sag mal, komplex ist, ne? Dadurch, dass ihr das dann erklärt, macht es auf einmal Sinn.
Ja, und es macht Spaß, weil die Leute auch Erfolgserlebnisse haben.
Ja, ja, total.
Ja.
Und das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass sie noch motivierter sind eigentlich, die nächsten Schritte zu gehen, oder?
Das ist so witzig. Wir haben früher ohne diese Wearables auch Programme gemacht mit größeren Unternehmen. Und das war immer so, ja, die Motivierten, die haben halt immer irgendwelche Fragen gestellt und die nicht Motivierten nicht so.
Mhm.
Jetzt inzwischen beschwert sich mein Team manchmal, weil unser Chat explodiert.
Ja.
Weil Leute einfach so viele Fragen stellen. Ja, die sind so in dem Thema drin, die wissen jetzt auch, welche Fragen sie stellen sollen.
Ja.
Weil wir sie da so durchführen, die interessieren sich so richtig dafür
ja.
und die wollen auch die eigene Verantwortung wieder für ihre Gesundheit übernehmen,
ja.
weil sie endlich verstehen, wie man das angehen kann.
Ja.
Ist ja für viele wie so vor so einem Berg, ja. Die sitzen da vor diesem Berg Gesundheit und sie haben keine Idee, wie man da hochkommt.
Ja.
Und wenn man aber so Stufen baut und sagt, hier ist eine Stufe und da ist eine Stufe und da ist eine Stufe und sie drehen sich auf einmal um und sehen, wow, ich habe schon irgendwie 200 Höhenmeter geschafft.
Ja.
Dann gibt das so ein Gefühl von, hey, vielleicht komme ich doch auf den Berg.
Genau, genau. Der wird auf einmal greifbarer. Und das Coole an dem ganzen Programm ist ja wirklich, ihr startet mit Datenerhebung, ihr begleitet mit Datenerhebung, ihr habt einen ganz klaren Plan mit den Maßnahmen und am Ende seht ihr, was das mit den Daten macht. Das heißt, ihr habt einen super schönen Schatz da eigentlich, um auch wirklich Evidenz zu zeigen, die einfach ganz klar zeigt, dieses Programm funktioniert A, medizinisch, ja, B, die Leute sind motiviert, weil das ist ja der nächste Schritt. Es darf ja nicht nur so funktionieren, sondern es muss ja auch umgesetzt werden können. Und das Dritte finde ich auch spannend, ihr habt ja auch Feedback aus dem ganzen Arbeitskontext. Das heißt, ihr seht, wie das rückkoppelt mit Leistung. Kannst du, also was genau erhebt ihr da für Daten, um genau diese Rückkopplung schließen zu können?
Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also erstmal, ich bin zwar angehende Ärztin, aber wir machen im streng genommenen Sinn keine medizinische Beratung, sondern Stressreduktion im Berufsalltag. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Disclaimer, was aber als Nebenprodukt trotzdem rauskommt und es freut mich natürlich umso mehr als angehende Ärztin. Ist, dass wir eben auch Volkskrankheiten wieder zurückdrehen können. Also ohne irgendwelche Heilversprechen zu machen. Es ist einfach eine Beobachtung, dass wir halt Blutdruck vorher messen und nachher messen und der halt im Durchschnitt um 9 Millimeter Hg sinkt innerhalb der ersten 2 Monate bei denjenigen, die vorher einen erhöhten Blutdruck hatten.
Mhm.
Und da meine ich mit erhöht auch schon leicht erhöht, also über den eigentlich empfohlenen Optimalbereich. Ja, noch nicht krank. Das ist genau, was mich ja in der Medizin auch immer frustriert. Eigentlich genau, immer noch unter der Schwelle, wo jeder Arzt sagt, ja, passt schon noch.
Ja, ja, ja.
Warten wir noch ein paar Jahre, bis es dann wirklich Bluthochdruck
dabei ist
heißt.
Da der perfekte Zeitpunkt, um das zurückzudrehen, ne? Um wieder zurück zur Gesundheit zu kommen, weil da geht's noch, ja.
Mhm. Genau, es geht so einfach nebenbei.
Mhm.
Ja, dann ist ja halt wieder weg, der Bluthochdruck, der noch keiner war, weil er ja noch im hochnormalen Bereich ist.
Ja, genau.
Und genauso mit Diabetes, ja, wir haben 80% unserer Klienten, die kommen, haben eine prädiabetische Stoffwechsellage.
Mhm.
Das muss man sich mal überlegen. Das ist sozusagen die Vorstufe vom Diabetes.
Mhm.
Und innerhalb der ersten 4 Wochen, das ist ja eigentlich nichts.
Das ist keine Zeit, ja.
Kriegen wir das halt unter die Grenze.
Mhm.
Also kommen wir in Blutzuckerwerte morgens nüchtern beim Aufwachen, wir messen das ja kontinuierlich, die dann einfach nicht mehr prädiabetisch sind. Und das ist halt krass.
Mhm.
Das ist, wenn man sich überlegt, was das für einen Impact hat auf die Gesundheit dieser Person alleine, ganz zu schweigen von all den anderen Sachen wie besserer Schlaf, besserer Gewichtsverlust, bessere Laune, bessere Produktivität und so weiter.
Ja.
Aber das sind die Hauptkiller in unserer Gesellschaft, die wir damit tackeln können und die Medizin aktuell erst angeht, wenn es Krankheit heißt.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ultra wichtig.
Also
das mal zu
verstehen. Das war mein Motivations Genau, mein Motivationspart, der andere Part, das ist sozusagen der Business-Part, das, was wir im Endeffekt auch verkaufen und was auch wichtig ist fürs Unternehmen, das Ganze auch mit uns zu machen, ist, dass wir die Krankheitstage reduzieren können. Also das ist ein sehr, sehr gut messbarer Parameter. Die Burnout-Rate reduzieren. Also in unserem Programm ist noch niemand in Burnout gerutscht und wir waren in vielen Teams, wo vorher Burnout-Wellen waren, also wo einer nach dem anderen in Burnout gekommen ist aufgrund von wirtschaftlichen angespannten Situationen im Unternehmen. Dann haben wir Themen wie Leistungsfähigkeit im beruflichen Alltag, also Performance-Indikatoren in Abteilungen. Das ist eher, was wir persönlich mit den Geschäftsführern besprechen, nach welchen KPIs die ihre Teams bewerten. Aber im Endeffekt sagen alle Geschäftsführer, mit denen wir bisher gesprochen haben, dass in den jeweiligen Teams die spezifischen Parameter für Performance im Team eben massiv gestiegen sind.
Interessant.
Ein weiterer Faktor ist Mitarbeiterbindung, also die Fluktuation geht messbar runter.
Plötzlich hat man einfach ein einzigartiges Interessensalignment, ne? Also
ja,
mir geht's besser, ja. Es ist besser für meinen Job, mein Arbeitgeber ist auch glücklicher damit, wenn es mir gut geht. Ich glaube, das muss nochmal viel klarer rausgestellt werden. Ja, man hat irgendwie wahrscheinlich so als Arbeitgeber dann vielleicht im Kopf, oh, diese Kosten, ja, und das diese Zeit, die dafür drauf geht, aber das ist nichts im Vergleich zu den Benefits, die man am Ende hat, ne? Auf beiden Seiten.
Vor allem so viel Zeit ist es gar nicht. Also wir koordinieren eigentlich den gesamten Onboarding-Prozess. Da hat der Arbeitgeber nichts mit zu tun. Der kann zwar sagen, will ich so oder will ich so, aber wir machen alles. Und im Endeffekt brauchen wir eine halbe Stunde pro Mitarbeiter pro Woche. Das ist ehrlicherweise, wenn man das jetzt mal hart ausdrückt, wahrscheinlich sogar nicht mal ein Mehraufwand, weil man arbeitet eh nicht 8 Stunden produktiv jeden Tag. Und wenn man sich noch eine halbe Stunde mit, ich sag jetzt mal, Wasser trinken und dem Mittagessen beschäftigt pro Woche, dann ist das wahrscheinlich Zeit, die sowieso im Leerlauf irgendwie untergehen würde.
Ja.
Versus, dann haben wir eine höhere Produktivität, die wiederum mehr Zeit in einem konzentrierten Stadium im Alltag quasi ermöglicht, sodass wir in Summe viel, viel mehr schaffen werden als pro Mitarbeiter.
Ja.
Und das ist auch, was die Zahlen sagen. Und ganz objektiv messbar ist natürlich zum Beispiel sowas wie 48% bessere Herzratenvariabilität nach einem Jahr im ganzen, also in einem ganzen Team.
Ja.
Um eine halbe Stunde längeren Schlaf im Durchschnitt pro Team. Schrittezahlen verbessert, wobei wir jetzt so ein bisschen weggegangen sind von den Schrittezahlen, weil die nicht direkten Impact haben auf die Herzratenvariabilität, sondern eher in Richtung Inaktivitätszeit gehen. Das ist so eine Erkenntnis, die wir auch aus unseren Daten gewonnen haben. Und da schauen wir eben, dass wir die Inaktivitätszeit runterbekommen und das ist im Durchschnitt um 2 Stunden pro Tag, was immens ist. Einfach durch kleine Pausen, wo man kurz aufsteht und das ist kein Riesenzeitinvest. Wir reden nicht von 2 Stunden ins Gym gehen oder so pro Tag, sondern wir reden von mal vom Stuhl aufstehen.
Ja. Und euer Programm läuft dann irgendwann aus. Und was passiert dann? Man will ja im Grunde genommen dieses Ergebnis ja auch weitertragen. Und wahrscheinlich, also ist es im Interesse irgendwie aller Personen. Macht ihr dann auch, ich sag mal, Nachforschung irgendwie, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, um zu schauen, wie läuft es denn jetzt gerade bei den Teams? Führen die das so weiter? Haben die Probleme? Wie genau macht ihr da was?
Also mit Teams bleiben wir tatsächlich eher dabei. Dann sind wir so der Partner vom Unternehmen für das Thema Gesundheit. Mit Einzelpersonen ist es so, dass wir aufhören nach meistens 6 Monaten, weil die dann einfach ihren Baukasten sozusagen für sich haben. Ja. Und wir rufen die immer an. Also ein Jahr nach der Zusammenarbeit rufen wir mal an und schauen, was ist jetzt aktuell noch übrig von unseren Veränderungen. Und das ist wirklich krass. Wir sind jetzt auch dabei, das abzufilmen, weil es einfach so crazy ist.
Wow,
ich hätte
toll.
Das auch nicht gedacht. Ja, weil wir so viele haben, die einfach ihr Gewicht noch weiter selbstständig reduziert haben, die ihren Schlaf noch weiter verbessert haben.
Das heißt, es bleibt gar nicht nur dabei, sondern es wird besser. Es wird weiterhin besser.
Ja, das ist der Witz. Ja.
Toll.
Also die haben das so adaptiert, diesen neuen Lebensstil, dass die eben dann auch so richtig nach dem, kennst du den Ripple-Effekt,
ja, klar.
wenn man einen Stein ins Wasser wirft und der so Kreise zieht. Genau, dass sie halt auch ihr Umfeld anstecken und sagen, hey, ich habe das auch meiner Frau erklärt und so und die hat jetzt irgendwie keine Zyklusprobleme mehr. Oder wir kochen jetzt ganz anders in der Familie und dann denke ich mir so, yes, das bringt einen Impact in unsere Gesellschaft.
Aber dann wird es systemisch. Ja. Ne? Und dann, wenn es eine Person macht, wenn es dann die ganze Familie macht, Wenn es dann die Freunde irgendwie anfangen, genau, das bringt wirklich was in Bewegung. Ein riesen Ripple-Effekt, ja. Cool. Super schön. Und dadurch, dass ihr das jetzt auch für die Teams macht, natürlich noch mehr Personen irgendwie, die mit eingebunden werden und nicht mehr nur Einzelne. Es darf noch größer werden. Cool. Okay, und in den Teams bleibt ihr dann und gibt es dann irgendwie regelmäßige Check-ins oder?
Genau, also aktuell ist es so, dass wir wöchentlich fragen, wie es den einzelnen Personen geht und per WhatsApp-Chat quasi mit den Leuten connected sind und die auch jederzeit Fragen stellen können. Und wir geben denen eben diese Feedback-Videos, also wir analysieren immer regelmäßig die Daten, hängt ein bisschen von Messintervallen ab, kann auch mal variieren individuell, wenn jetzt jemand im Urlaub ist, aber im Durchschnitt zweimal pro Monat kriegen die so eine Feedback-Analyse von uns,
cool,
wo wir denen wirklich erklären, das haben wir jetzt gemessen, das steht jetzt an bei dir, und wo wir denen auch wirklich Ernährungspläne an die Hand geben, Trainingspläne an die Hand geben.
Weil die dann immer noch in der Glukosemessung zum Beispiel sind, oder sind das nur noch die Wearable-Daten? Was bleibt da langfristig an Daten?
Also wir messen immer wieder intermittierend. Bei der Glukosemessung muss man wissen, wenn man das die ganze Zeit macht, kann das Menschen auch so ein bisschen von ihrem eigenen Körpergefühl abbringen.
Ja.
Also wir wollen den Menschen nicht lernen, dass sie nur noch auf Wearable-Daten gucken.
Ja.
Deswegen machen wir immer wieder Pausen. Mhm. Also bei Männern machen wir immer 2 Wochen Messung, 2 Wochen Pause. Bei Frauen immer monatsweise aufgrund der Zyklusschwankungen.
Ja.
Das sind zum Beispiel so Unterschiede. Das ist ein bisschen individuell. Aber grundsätzlich schauen wir immer, dass wir Messphasen haben und dann auch Phasen, wo wir nicht so viel messen.
Mhm.
Und was wir immer tracken, ist der Schlaf. Also die haben einfach diesen Ring nachts an,
mhm,
und wir messen einfach die Schlafqualität und fokussieren uns dann in der Phase, wo wir zum Beispiel nicht den Blutzuckerspiegel messen, mehr auf andere Themen wie Bewegung, Trainingseinstieg und solche Sachen.
Mhm.
Also wir haben so verschiedene Bausteine quasi, die man durchläuft in dem ganzen Programm, sodass auch sichergestellt ist, dass wir hinterher alle Bereiche haben,
ja,
ohne dass wir jetzt alles auf einmal optimieren müssen.
Mhm. Super. Und könntest du noch mal ganz kurz darauf eingehen, in welchen Bereichen so eure Interventionen sind? Also zum einen ist es die Ernährung und das Timing der Ernährung. Zum anderen ist es eben Bewegung und auch das Timing der Bewegung. Was sind dann noch so für Lernelemente, sage ich mal, drin in eurem Programm?
Oh, sehr, sehr vielfältig. Also ich würde ganz, ganz vorne hin noch stellen, das Blutzuckerverständnis,
mhm,
das Verständnis für Blutzuckerdynamik. Dann aber auch ein Riesenthema Stressmanagement, Stressreduktion.
Mhm.
Also wir können ja Stress über die Herzratenvariabilität messen,
ja,
sehen es aber tatsächlich fast noch besser in Kombination mit dieser Blutzuckermessung.
Mhm.
Das lügt eigentlich nie.
Mhm.
Das ist so spannend.
Mhm.
Wenn wir die Ernährung haben und die Bewegung haben, dann können wir genau sagen, okay, was ist jetzt emotionaler Stress gewesen?
Mhm.
Und dann können wir über verschiedene Methoden den Stress reduzieren.
Mhm.
Beim einen ist es eher emotional,
mhm,
dann gehen wir da auch rein. Also wir haben auch so Live-Calls, wo man auch über Themen sprechen kann.
Cool.
Oder wir haben eben auch Anleitungen von Mentaltrainern, Kurse mit Regenerationsexperten,
mhm,
auf dem Gebiet, die quasi extern Lektionen für unseren Videokurs aufgenommen haben mit uns,
ja,
zu diesen Themen.
Und die kriegen dann aber nur die Leute, die betroffen sind sozusagen, ne?
Die kriegen immer die Empfehlung,
mhm,
genau. Also grundsätzlich hat jeder Zugriff, aber wir haben immer so eine Journey für jeden, wo wir sagen, hey, das ist jetzt ein Thema für dich, guck dir das mal,
mhm,
an. Und dann kriegen die quasi immer einen konkreten Fahrplan, was jetzt zu tun ist, oder auch mal eine Checkliste zu einem bestimmten Thema.
Ja.
Beispielsweise Schlaf.
Ja.
Ja, was könnte dich alles abhalten von einem guten Schlaf? Und dann ist so eine Checkliste Raumtemperatur, Raumhelligkeit oder Abdunklung und so weiter.
Ja, ja.
So arbeiten wir mit Systemen.
Perfekt, großartig. Und wenn du jetzt mal so über Unternehmen nachdenkst, die ihr schon bedient habt, sind das ganz bestimmte, ich sag mal so Cluster? Kann man irgendwelche Muster erkennen, bei welchen Unternehmen es sich zum Beispiel auch am meisten lohnt oder wo es große Benefits gibt, oder kann man das gar nicht sagen?
Ich sag jetzt was vielleicht ein bisschen triggert. Es sind immer die Teams, die ein hohes Commitment zu ihrer Führungskraft haben.
Hm, okay.
Also wo es extrem gut funktioniert, sind also sowohl Führungskräfteteams in Konzernen,
hm,
ja, die eine gute Bindung an ihre Führungskraft haben,
hm,
als auch bei kleinen Teams,
mhm,
die eine hohe Bindung haben an ihren Chef. Also die Teamgröße ist gar nicht so entscheidend, sondern was absolut entscheidend ist, steht der Chef wirklich dahinter und hat der eine gute Bindung zu seinem Team.
Mhm.
Das sehen wir ganz, ganz enorm. Also wenn da das Commitment von Mitarbeitern zum Unternehmen oder zur Führungskraft nicht so hoch ist, dann wird das eher mal so mitgenommen, so nach dem Motto, ja, schaue ich mal, ist mir eigentlich egal, sollen die halt mal zahlen,
mhm,
so. Und bei Unternehmen, wo die Bindung hoch ist, und deswegen machen wir es inzwischen auch nur noch mit Unternehmen, wo der Chef auch mitmacht. Mhm. Wir hatten das ein paar Mal, dass die dann gemeint haben, ja, ich muss mal für mein Team hier irgend so ein Benefit kaufen und die sind übrigens auch alle unfit, ja, mach mal was.
Mhm.
So, aber ich brauche nichts. Mhm. Das waren immer die Projekte, die nicht gut liefen.
Mhm.
Und die Projekte, wo der Chef committed war, egal auf welcher Ebene, jetzt, es kann auch ein mittleres Management sein, das es für sein Team bucht. Da haben wir immer die krassen Erfolge.
Mhm.
Das ist immer gut, wenn das auch das Team zusammenbringt und halt auch wieder einen Touchpoint zur Führungsebene schafft und dann alle gemeinsam so eine Mission haben, auf der sie sind.
Das heißt, die Basis, die Vertrauensbasis muss da sein. Und dann kann man darauf aufbauen, dann kann man sie verbessern und dann kann man das Team noch mehr verbinden.
Genau.
Aber wenn es erst gar nicht da ist, dann ist das sozusagen jetzt nicht der erste Schritt, den man nehmen sollte, um das zu verbessern.
Genau. Ja. Also irgendwie müssen wir einen Start finden, der den Menschen auch den Wert dieses Programms vermittelt.
Ja.
Weil dann holen sie einfach auch mehr raus.
Ja, ich finde das eine großartige Sache, die ihr macht, weil ich glaube gerade an solche Interventionen in der Arbeitswelt, weil die Arbeitswelt ist nun mal eine Lebenswelt, in der wir als Erwachsene den Großteil unserer wachen Zeit halt verbringen. Und deswegen glaube ich auch, dass der größte Impact wirklich darüber kommen kann. Weil es ist ja schön, wenn wir versuchen, uns morgens die 2 Stunden zu Hause und abends noch die letzten Stunden zu Hause irgendwie gesund zu verhalten. Aber wenn wir es den ganzen Tag auf der Arbeit irgendwie nicht hinbekommen, dann ist das wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, ne? Und
absolut.
Deswegen finde ich das so genial, was ihr macht. Vielleicht könntest du uns für einen persönlichen Abschluss noch mal ganz kurz sagen, du bist ja auch Unternehmerin und hast ja auch stressige Phasen. Du reist viel und ja, hast einfach ein Team und ein Business, was du aufbauen willst. Was sind denn so deine Stressfallen, würde ich mal so sagen? Und wie hast du die für dich ja vielleicht gelöst oder wie versuchst du, die zu verbessern?
Also meine größte Herausforderung ist einfach die fehlende Routine in meinem Alltag. Also bis vor 2 Wochen habe ich ja Vollzeit in der Klinik gearbeitet und abends und am Wochenende mein Unternehmen geführt.
Ja.
Ich hatte eigentlich nie so einen Alltag, weil auch in der Klinik habe ich immer rotiert, weil man in verschiedenen Abteilungen und so weiter. Also das würde ich sagen, ist meine größte Hürde, dass ich nicht so einen klaren Ablaufplan habe. Auch jetzt bin ich seit 2 Wochen aus der Klinik raus. Dann war ich eine Woche in Hamburg, dann war ich in Zürich, dann bin ich jetzt mal kurz hier. Morgen ist wieder Event.
Ja.
Nächste Woche bin ich in Genf, nein, übernächste Woche, Halleluja. Ja, und dann nächste Woche bin ich noch bei einem Top-Arbeitgeber-Event wieder hier in München. Also ich habe nie so einen Montag bis Freitag Bürotag, wo ich so überlegen kann, ja, immer um 10 Uhr mache ich dies oder das. Das existiert bei mir nicht. Und wie ich das mache, ist, dass ich so meine Wochenpläne habe. Also ich will zum Beispiel 3-mal in der Woche Sport machen. Ich will pro Nacht immer mindestens 8 Stunden schlafen und das zu einer Uhrzeit, in der ich auch schlafen kann.
Mhm.
Also Schlafroutine ist für mich enorm wichtig.
Wann gehst du ins
Bett? Und das kann ich eigentlich
oder
immer halten.
Oder versuchst du ins Bett zu gehen?
Also ich gehe nie nach 11 ins Bett.
Mhm.
Das ist, und ich stehe um 7 auf.
Mhm.
Also solange ich vor 11 ins Bett gehe, ist mein Leben sozusagen schon mal in geordneten Bahnen.
Ja.
Und jetzt stehe ich um 7 auf. In der Klinik hat sich's nach vorne verschoben, da musste ich natürlich früher aufstehen.
Ja.
Und bin dann entsprechend auch früher ins Bett gegangen.
Ja.
Aber das sind so Eckpfeiler, die ich mir halt setze. Was will ich wirklich erreichen? Ich will immer frühstücken. Ich gehe nie ohne Frühstück aus dem Haus. Das ist ein Grundsatz.
Mhm.
Also stelle ich mir, egal wann ich aufstehen muss, den Wecker schon mal so und plane das so ein.
Mhm. Ja.
Dann schaue ich, dass ich immer ein ordentliches Mittagessen bekomme. Also entweder ich nehme mir was mit oder ich rechne mir irgendwie aus, was in dem Kantinenessen drin war und ergänze es entsprechend und habe halt in meinem Spind noch einen Proteinshake beispielsweise und Nahrungsergänzungsmittel, wenn es sein muss, weil das Kantinenessen vielleicht nicht so hochwertig ist.
Ja.
Also ich habe so meine Strukturen, die ich irgendwie überall hin mitnehmen kann, egal wo ich bin.
Ja, das ist super smart, aber es hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis du die so für dich etablieren konntest, oder?
Naja, klar. Also am Ende des Tages mache ich das jetzt so seit 15 Jahren.
Mhm.
Also,
ja, Wahnsinn.
Ich habe schon meine Lernkurven gehabt auch und ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ganz ehrlich, am Ende schaffe ich es auch nicht immer und wenn ich mal auf ein Unternehmertreffen bin oder so, bleibe ich auch mal länger auf, dann ist halt mal eine Nacht kürzer.
Ja.
Aber ich bin mir immer der Folgen bewusst und ich weiß halt auch, dass ich danach rausnehmen muss.
Ja, ja.
Ich weiß, dass ich halt dann mal irgendwie einen Powernap einbauen muss oder dass ich irgendwie mal früher schlafen muss oder mich einmal ausschlafen muss am Wochenende. Also das rechne ich mir schon durch.
Lea, tausend Dank. Das war eine super spannende Aufnahme. Ich habe selber auch noch super viel gelernt, obwohl ich auch schon sehr viel wusste. Aber ja, ich würde vorschlagen, jeder Unternehmer, der das hier hört, irgendwie einfach mal auch auf Leas Seite gehen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres im Unternehmen, als sowas mal anzugehen, auch für sich selbst, auch für sich persönlich, ja, wenn man irgendwie viel leisten will, dass man einfach wirklich auf seine Gesundheit schaut und wirklich auch lernt, sich selbst zu verstehen. Und auch diese Erkenntnis, Stress, ne, auf Stress können wir nicht vertrauen, also oder uns auf unsere Reaktion im Stress können wir nicht vertrauen. Wir müssen den Stress erstmal rausnehmen als Task Number One. Ja, vielen, vielen Dank, ja, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das war sehr treffend.
Cool. Perfekt. Bis dann.
Tschüss.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.